Herzlich willkommen zu Praxiswissen to go, dem Podcast für medizinische Assistenzberufe. Der Podcast rund um deinen Alltag in Praxis oder Klinik mit praktischen Tipps, wertvollen Anregungen und Informationen auf Augenhöhe.
Hallo und schön, dass ihr in der heutigen Podcast-Folge von Praxiswissen to go wieder mit dabei seid. Mein Name ist Angelique Fülbier und ich führe euch heute durch unser nächstes spannendes Thema. Um euch auch heute mit dieser Folge beruflich zu unterstützen und weiterzubringen, sprechen wir heute über die Delegation in der Facharztpraxis. In dieser Folge erfahrt ihr, warum Delegation überhaupt so wichtig ist, erhaltet konkrete Infos zu Möglichkeiten, aber auch zu Grenzen der Delegation. Und natürlich soll es auch darum gehen, wie ihr Delegation verstärkt in euren Arbeitsalltag einbauen könnt, welche Qualifikationsmöglichkeiten es schon gibt und wie ihr euch und eure Praxis damit voranbringt. Mit dabei sind drei langjährig erfahrene Fachkräfte. Zum einen unsere rheumatologische Fachassistentin und zeitgleich erste Vorsitzende im Fachverband Rheumatologische Fachassistenz e.V. aus Bergisch Gladbach, Ulrike Erstling. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Als Kollegin aus der Dermatologie haben wir Linda Fröhlich zu Gast. Linda ist beruflich MFA und Study Nurse im Hautzentrum Friedrichshain in Berlin. Hallo Linda.
Hallo.
Und zuletzt möchte ich euch noch Petra Hartmann vorstellen. Petra ist erste Vorsitzende der Fachgesellschaft für Assistenzpersonal chronisch entzündliche Darmerkrankungen e.V. und als MFA in einer gastroenterologischen Praxis in Minden tätig.
Hallo.
Schön, dass ihr dabei seid und uns und unsere HörerInnen heute mit eurem Expertenwissen unterstützt. Nun wollen wir aber tief in die Thematik einsteigen. Und meine erste Frage an Sie als unsere Expertinnen: Was bedeutet denn eigentlich Delegation und warum sprechen wir darüber?
Ja, wenn wir von Delegation in unserem Beruf sprechen, meinen wir die Übertragung ärztlicher Aufgaben an uns nicht ärztliches Personal.
Genau, eigentlich müssen Ärzte und Ärztinnen nach Dienstvertragsrecht Leistung grundsätzlich persönlich erbringen. Damit ist die Delegation an uns medizinische Fachassistenz eine gewisse Ausnahme. Sie ist aber gesetzlich auf jeden Fall verankert und damit grundsätzlich genehmigt und auch rechtens. Das darf man nicht vergessen, ganz, ganz wichtig.
Ja, und auch wichtig zu wissen ist, dass der Arzt dabei immer in der Verantwortung bleibt und für die MFA, RFA die Haftungsrisiken niedrig sind. Denn es ist davon auszugehen, dass wir uns an Sorgfalts- und Schweigepflicht halten. Das ist ja auch in unserer Vereinbarung und in unserem Beruf so fest verankert. Petra, ist Delegation bei euch in der Gastroenterologie auch ein Thema?
Ja, natürlich ist die Delegation auch bei uns in der Gastroenterologie viel wichtiger geworden. Ich glaube, das ist fachübergreifend so. Es werden immer mehr Aufgaben delegiert, wir arbeiten immer mehr im Team zusammen und dadurch hat sich die Rolle auch in den letzten Jahren des Assistenzpersonals deutlich verändert. Wir sprechen ja sehr oft jetzt auch von einem Behandlungsteam. Das sind zum einen der Arzt, die Ärztin, PatientInnen, aber eben auch die Fachassistenz. Meine persönliche Erfahrung ist auch, dass durch die Übernahme von mehr delegierbaren Aufgaben die Zufriedenheit im Arbeitsalltag deutlich gestiegen ist. Außerdem macht es doch auch viel mehr Spaß, wenn wir die Patientinnen eigenverantwortlich mehr begleiten, aber auch betreuen können. Wir tragen doch mit unserem Handeln nicht unwesentlich dazu bei, dass die Patienten sich besser versorgt fühlen, dass die vielleicht auch Vorgänge besser verstehen, weil sie noch einen zusätzlichen Ansprechpartner haben und damit hoffentlich auch vielleicht ein besseres Ansprechen auf die Therapie zeigen können.
Ja, Petra, das sehe ich ganz genauso. Ich sehe in meinem Fachbereich der Rheumatologie die Delegation als Chance für alle Beteiligten. Die Zusammenarbeit zwischen den Ärzten und den Fachkräften wird dadurch strukturierter, verantwortungsvoller und arbeitsteiliger, entlastet also das ganze Team. Auch die Patienten profitieren konkret davon, zum Beispiel mit mehr oder intensiverer Zeit beim Arzt, gerade wenn sie aktuell eine hohe Krankheitsaktivität haben. Auch mehr neue Patienten können gesehen werden, wenn wir die Patientenversorgung mit unterstützen. Linda, lebt ihr in der Dermatologie auch die Delegation?
Auf jeden Fall tun wir das. Man darf dabei nicht vergessen, dass diese Delegation der eigentlich ärztlichen Aufgaben nicht möglich ist, ohne dass man sich vorher in bestimmten Bereichen zumindest fortgebildet hat oder zumindest entsprechend angeleitet wurde. Das ist eine Grundvoraussetzung für die Delegation ärztlicher Aufgaben. Wenn das getan wurde und jemand sich mit dieser Fortbildung auseinandergesetzt hat und das gemacht hat, was wir immer super finden bei uns, erreicht man natürlich auch eine höhere berufliche Qualifikation. Besser ausgebildet sein heißt mehr Selbstvertrauen haben. Das ist einfach klar und davon profitieren Ärztinnen wie PatientInnen, aber auch man selber. Unsere Arbeitsleistung wird damit viel besser wahrgenommen und auch mehr wertgeschätzt. Das ist definitiv ein Fakt, den mir auch viele verschiedene Kolleginnen schon so bespiegelt haben. Nicht zu unterschätzen ist natürlich auch die Möglichkeit der besseren beruflichen Aufstiegschancen. Damit hat man viel bessere und auch interessantere Zukunftsperspektiven.
Über die spannenden Fortbildungsmöglichkeiten, die es schon gibt, wollen wir ja später nochmal sprechen. Ulrike und Petra, Sie haben es gerade schon angedeutet. Delegation ist letztlich eine ganz, ganz große Chance und macht viele Dinge im Arbeiten leichter und auch interessanter für Sie in Ihrer Tätigkeit. Welche Aufgaben sind denn eigentlich nun immer delegierbar? Und welche bleiben wiederum immer bei den ÄrztInnen?
Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Es können sehr viele Aufgaben delegiert werden, zum Beispiel Terminierungen, Therapiemanagement, Therapiebegleitungen, die Blutabnahmen natürlich, aber auch die Vorabsichtung von Laborergebnissen, die Assistenz von Untersuchungen, die Begleitung der ärztlichen Sprechstunde und so weiter. Wir machen häufig auch Standardfragebögen und erheben damit eine Anamnese. Das muss natürlich immer begleitend zur ärztlichen Anamnese sein. Das ersetzt niemals die Arztaufgabe. Aber wir erheben zum Beispiel auch noch Aktivitätsscores und können ebenso mit dem Patienten ins Gespräch kommen. Das Hygienemanagement und auch Qualitätsmanagement wird häufig sogar primär von Assistenzpersonal betreut. Delegation ist aber immer individuell, aufgaben- und personenbezogen und damit eben auch so unterschiedlich in den einzelnen Praxen.
Genau. Petra, wie du schon sagtest, die bestimmten Aufgaben sind nur auf ärztlicher Seite und nicht delegierbar, wie zum Beispiel die Anamnese, die du schon erwähnt hast. Außerdem sind es Sachen wie Indikationsstellung, die Untersuchung des Patienten, die letztendliche Therapieentscheidung und auch die Durchführung gegebenenfalls invasiver Therapien oder operative Eingriffe, die liegen natürlich immer bei den Ärzten und Ärztinnen.
Das sind ja schon wahnsinnig viele Möglichkeiten, die es gibt zur Delegation. Vielen Dank, dass Sie uns das in Kürze vorgestellt haben. Das ist tatsächlich mehr, als ich persönlich gedacht hätte. Ich würde gerne noch mal auf den Punkt zurückkommen. Linda, Sie hatten am Anfang nämlich erwähnt, eine Voraussetzung, um delegierbare Aufgaben übernehmen zu können, kann eine entsprechende Anleitung sein oder auch eine mögliche Zusatzqualifikation voraussetzen. Was gibt es denn nun konkret für verschiedene Qualifikationen, jetzt gerade bei Ihnen in den Fachbereichen? Was ist denn vielleicht schon in der Rheumatologie oder Gastroenterologie erreicht worden?
Vielleicht fange ich mal mit der Gastroenterologie an. Bei uns gibt es seit 2014 eine sogenannte Spezialisierungsqualifikation zur Versorgungsassistenz CED. CED steht für chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Es handelt sich dabei um 120-stündigen Kurs. Und das Besondere an dem Kurs ist, dass wir seit 2017 auch die Anerkennung als Mustercurriculum der Bundesärztekammer haben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil damit haben wir nämlich eine tarifrechtliche Relevanz für die MFAs. Nach erfolgreicher Absolvierung dieses Kurses könnte die MFA zu ihrem Arbeitgeber gehen und über eine Höhergruppierung diskutieren, zum Beispiel dann in die Gehaltsgruppe 4. Alle Kurse, die einen 120-stündigen Umfang haben, fallen in diese Tarifgruppe 4 rein. Es gibt natürlich darüber hinaus auch noch viele weitere sehr gute Fortbildungen, zum Beispiel in Präsenz, aber auch virtuell. Veranstalter ist häufig das Kompetenzzentrum Darmerkrankungen mit den Kursen zur CED-Fachassistenz und Basiskurs und Aufbaukurs, aber eben auch wir als Fachgesellschaft, die FAZ macht Fortbildungen, aber auch Pharmafirmen.
Ulrike, du bist ja da auch total in diesem Thema drin. Bei euch gibt es ja da auch ganz viel, oder? Bin ich da falsch gepolt?
Ja, da hast du völlig recht. Auch wir haben in der Rheumatologie es geschafft, von der Bundesärztekammer die anerkennende Spezialisierungsqualifikation für medizinische Fachangestellte für Rheumatologie zu erhalten. Allerdings gibt es einen kleinen Unterschied zur Gastroenterologie. Bei uns beinhaltet das zwei Kurse à 60 Stunden und dazwischen sollten nach Möglichkeit keine längere Zeit wie 5 Jahre liegen. Ansonsten ist es nämlich notwendig, dass man noch zusätzlich die Landesärztekammer-Anerkennung einholen muss. Also wieder mehr Bürokratie und Zeit, die dafür ins Land geht und bevor man dann diese Anerkennung dann tatsächlich hat. Also es empfiehlt sich dann, wer den Grundkurs macht, auch zügig diesen zweiten Kurs à 60 Stunden zu absolvieren. Ja, und bei uns ist es tatsächlich auch so, mit diesen 120 Stunden hat man dann auch die Tarifgruppe 4, in die man eingestuft ist und die Stundenanrechnung zum Wahlteil für die Weiterbildung Fachwirtin für ambulante medizinische Versorgung sind dann damit auch gegeben. Ja, und zusätzlich gibt es in der Rheumatologie bei uns natürlich auch ein großes Angebot an Fortbildungsveranstaltungen, virtuell, präsent und auch interdisziplinär. In der Rheumatologie betrachten wir immer das ganze Organsystem. Das heißt, wir haben sehr viele Berührungspunkte auch mit den anderen Fachdisziplinen. Und auch als Fachverband organisieren wir eigene Fortbildungen. Bekannt sind die Fortbildungen zu den beiden Kongressen in der Rheumatologie, einmal Berufsverband Deutscher Rheumatologen und einmal von der Gesellschaft Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie. Da haben wir Fortbildungsveranstaltungen integriert. Ja, und außerdem bieten wir vom Fachverband seit 2021 ein digitales Lerntool an, die RFA Digimed, gerne auch genannt die Nicht-Vergessen-App. Und ist eine tolle Voraussetzung, wenn man sich weiterbilden möchte, sich über die App zu informieren bzw. sich zu schulen. Sie ist gefüttert unter anderem mit Inhalten des RFA-Curriculums und es gibt dort auch so digitale Klassenräume. Da gibt es so spezielle Lernthemen wie zum Beispiel Rheuma und Schwangerschaft, Osteoporose und DEXA-Scan. Das heißt, es ist ein Fokus gesetzt auf gewisse Themen, die man dann sehr intensiv lernt. Und der Vorteil ist natürlich bei so einer App, man kann halt zu jeder Zeit und an jedem Ort Wissen generieren und das einfach ganz spielerisch in dem Quiz-Duell-Modus sich gegenseitig herausfordern.
Ja, also super spannend, vor allem, dass bei Ihnen beiden solche Zusatzqualifikationen und diese Kurse eben auch tarifrechtliche Relevanzen hat. Ich glaube, das wissen einige unserer HörerInnen vielleicht auch noch nicht, was das auch für berufliche Aufstiegschancen beinhaltet. Und auch, dass es sogar schon total tolle virtuelle und digitale Programme gibt, die man nutzen kann, also tatsächlich auf dem Weg zur Arbeit sich vielleicht noch fortbilden kann. Jetzt haben wir ja schon was aus der Rheumatologie und der Gastroenterologie gehört. Wie sieht das bei Ihnen aus, Linda, in der Dermatologie?
Wir haben diese Spezialisierungsqualifikation leider noch nicht. Wir greifen natürlich auch auf die üblichen Fortbildungen zurück, aber diese speziellen, tollen Kurse haben wir leider noch nicht erreicht bei uns. Auch wenn wir als medizinisches Personal in der dermatologischen Praxis schon viele Sachen machen, die dann wahrscheinlich in solchen Kursen auch vorkommen, wie zum Beispiel fachspezifische Scores oder bei uns halt auch die Allergologie in Form von Allergietests, OP-Assistenzen, Injektionstrainings, das machen wir natürlich auch, ohne dass wir bisher diese tolle Qualifikation erreichen durften. Aber ich weiß, dass das bei uns unter den DermatologInnen tatsächlich vom Fachassistenzpersonal auf Ziel Nummer 1 gesetzt wird, dass wir auch schaffen, was ihr schon geschafft habt. Das ist ganz wichtig. Trotz allem, auch wenn wir bei uns diese Qualifikation noch nicht in der Form haben, rate ich trotzdem allen, nutzt die Fortbildungsmöglichkeiten, die euch gegeben sind, Fortbildungen, Schulungen, das auf jeden Fall machen, weil es bringt nicht nur persönliche Anerkennung, sondern es steigert auch die Wertigkeit der Berufsgruppe, ganz klar. Außerdem macht es immer Spaß, sich mit anderen auszutauschen und es ist immer irgendwie ein toller Moment, dann auch mal mit Gleichgesinnten sich zu unterhalten. Petra und Ulrike, wie zum Henker habt ihr geschafft, was wir noch nicht erreicht haben bei uns? Das haben wir irgendwie noch nicht so richtig gut auf die Reihe gekriegt wie ihr.
Ja, wir haben uns 2009 in der Rheumatologie unter den MFAs zu einem Interessensverband formiert. Und es ist uns wichtig, eine Sichtbarkeit dieser spezialisierten Berufsgruppe zu haben und das auch weiter zu steigern, das Wir-Gefühl zu stärken, mehr Gehör und Aufmerksamkeit zu erhalten und nicht zuletzt auch Fortbildungen mitzugestalten. Auch das Vernetzen untereinander ist uns total wichtig. Und wir haben es gesehen, gerade jetzt zur Pandemiezeit, die Digitalisierung, was da so alles auch möglich ist, ohne dass man sich persönlich trifft. Ja, und die Verbandsarbeit, die macht Spaß, hat ihre Höhen und Tiefen, erfordert ehrenamtliches Engagement. Und ich hätte nie gedacht, dass so viel Berufspolitik das Ganze beinhaltet. Und dass es einfach wirklich ein Großteil der Verbandsarbeit das ausmacht, diese Berufspolitik und Gesundheitspolitik.
Ulrike, du hast was ganz Wichtiges gesagt, finde ich. Du hast gesagt, diese Verbandsarbeit muss Spaß machen. Und das ist bei uns in der Gastroenterologie auch so. Unsere Arbeit ist ehrenamtlich. Und wenn man da keinen Spaß dran hat, dann kann man das im Grunde gleich lassen. Wir haben ja auch vor über 11 Jahren mittlerweile eine Fachgesellschaft gegründet, die FAZET. Das steht für Fachgesellschaft für Assistenzpersonal im Bereich chronisch entzündlicher Darmerkrankungen. Wir haben uns von Assistenzkräften für Assistenzkräfte gegründet. Inzwischen haben wir fast 240 Mitglieder. Das ist super. Aber natürlich würden wir gerne noch wachsen, weil je größer wir als Berufsgruppe werden, desto eher werden wir auch wahrgenommen. Die Arbeit, was wir machen, ist durchaus ähnlich zu dem, was du, Ulrike, gerade gesagt hast. Aber ganz wichtig ist auch, egal welche tollen Ideen wir haben und was wir gerne umsetzen würden, wir brauchen die Rückendeckung von den Ärzten, weil wir behandeln die Patienten zusammen, wir sind ein Teil des Behandlungsteams und unsere Ideen müssen sich schon mit dem decken, was die Ärzte auch für realisierbar halten. Beide Seiten müssen sich einig sein. Dass für eine professionelle Betreuung von Patientinnen gut fortgebildetes Assistenzpersonal elementar wichtig ist.
Ja, vielen Dank auch nochmal für diese spannenden Einblicke in die Fachverbandsarbeit. Jetzt haben wir schon ganz, ganz viel über Qualifikationen gesprochen und Qualifikationsmöglichkeiten. Ich denke, einige unserer HörerInnen zu Hause haben jetzt schon richtig Lust bekommen, jetzt in die Umsetzung zu kommen und Delegation anders, aber vielleicht auch schon ein bisschen besser in ihrer Praxis anzugehen. Frage an Sie, was denken Sie, wären die ersten Schritte, also sowohl für BerufseinsteigerInnen als auch schon für erfahrenere Fachkräfte?
Ja, ganz einfach anfangen, morgen in die Praxis gehen und überlegen, wo was ausbaufähig ist. Ihr kennt die Abläufe in eurer Praxis ja selbst am besten. Ja, habt Mut und sprecht das Thema Delegation einfach ganz offen an, beispielsweise mal in der Teambesprechung. Vielleicht habt ihr auch schon konkrete Ideen und könnt es vorschlagen, wie das strukturierter gehen könnte.
Haben Sie da ein konkretes Beispiel, Ulrike, wie man das machen könnte?
Ja, also ein Beispiel ist vielleicht ein gutes, wenn wir über die Patientenkommunikation sprechen. Wir erklären den Patienten ja sehr, sehr viel und man könnte dann einfach schon mal überlegen, hat man denn auch da ausreichend Zeit? Das heißt, ist ein Zeitfenster eingeplant? Oder hat man auch einen eigenen Raum zur Verfügung, damit die Gespräche nicht so zwischen Tür und Angel stattfinden können? Alles das sind Überlegungen, die man einfach mal anstellen kann in der Teamrunde und schauen, wie man es vielleicht besser machen kann. Ja, zeigt euch einfach selbstbewusst und macht deutlich, dass Fort- und Weiterbildung euch befähigt, auch neue Aufgaben zu übernehmen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Informiert euch. Welche externen Fortbildungen gibt es? Was interessiert mich überhaupt von den Sachen, die dort da sind? Was kommt für mich in Frage? Ne, das kommt ja auch nicht überall in Frage, jedes Thema, was man so sieht. Was ist bei euch in eurer Praxis relevant? Das sind bei euch andere Dinge, als das bei uns sind. Wir haben einen Fokus auf chronischen Krankheiten, ihr vielleicht in der Ästhetik. Da gibt es verschiedenste Fortbildungsangebote und nutzt einfach das, was da ist. Schaut, was macht Spaß. Man muss auch mal vielleicht mit dem Chef sprechen und sagen, Mensch, hier, das würde ich gerne machen. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Wie sieht's aus? Würdest du mir das bezahlen? Manche Chefs machen es, manche nicht. Eine Möglichkeit, auch wenn das irgendwie nicht möglich ist aus irgendwelchen Gründen, sind interne Schulungen in der Praxis mit euren Kollegen und Kolleginnen, mit den Chefs, manchmal auch mit den Patienten. Wir machen das gerne mit so, bei uns gibt es den EASI-Score als Hautscore für die atopische Dermatitis. Da bestellen wir auch gerne mal einen Patienten ein, der sich zur Verfügung stellt, wo wir das machen können. Einfach schauen, wo sind die Inhalte, die irgendwie weitergegeben werden müssen? Was kann gemacht werden? Je schlauer, geschulter, sicherer ihr als medizinisches Fachpersonal seid, desto flüssiger läuft es einfach im Praxisalltag. Das ist ganz klar. Und desto stärker ist auch die Bindung an die Praxis. Also das Gefüge in der Praxis wird auf jeden Fall besser. Weil ihr habt mehr Spaß an der Arbeit, euer Chef hat mehr Spaß an der Arbeit, eure Chefin hat das Gefühl, ihr bleibt up to date. Es ist einfach eine Bereicherung für alle in der Praxis.
Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir als Fachpersonal müssen kompetent für die Patienten rüberkommen. Das heißt, wir brauchen Wissen. Wir müssen dem Patienten die Erkrankungen erklären können. Wir müssen vielleicht auch komplexere Zusammenhänge erklären und einordnen können. Ja? Das erhöht in der Kommunikation mit dem Patienten das Vertrauen. Und Patienten schätzen eben eine kompetente Betreuung, speziell durch jemand anders noch zusätzlich als nur den Arzt oder die Ärztin alleine. Außerdem, was Linda, du auch gerade schon gesagt hattest, steigert diese Kompetenz die eigene Berufszufriedenheit und gibt uns doch allen auch ein positives Selbstbewusstsein. Aber wichtig ist auch, das hattet ihr auch schon gesagt, Delegation benötigt Ressourcen und Zeit. Man kann das nicht von 0 auf 100 sofort planen und loslegen. Man sollte immer langsam anfangen. Macht euch kleine Schritte, kleine Pläne und dann beginnt ihr eben damit. Ja, man muss das allmählich aufbauen. Und dann klappt das auch, garantiert.
Ja, vielen Dank an der Stelle für die ganzen wertvollen Tipps. Ich finde super, dass Sie auch nochmal betont haben, dass es nicht von 0 auf 100 geht, aber dass kleine Schritte nach und nach sich summieren und man letztendlich dann ein ganz, ganz tolles Endresultat rausbekommt und auch selbstbewusster und zufriedener bei der Arbeit ist. Ich denke, Spaß steht da immer an erster Stelle. Vielen Dank für diesen Input. Ja, wir kommen jetzt auch schon langsam zum Ende unserer heutigen Folge. Ich wollte mich bei Ihnen allen für das tolle Gespräch heute bedanken und die ganzen wertvollen Infos für unsere HörerInnen und Hörer.
Ja, ich hoffe sehr, dass euch allen die Folge gefallen hat und wir euch motivieren konnten.
Ja, wir wollen euch ermutigen, dran zu bleiben, denn es lohnt sich. Ihr könnt stolz auf euer Beruf sein und euer Engagement, das ihr täglich einbringt.
Genau, am besten gleich morgen loslegen, schauen, was losgeht und habt einfach Spaß.
Ja, das war's heute mit unserer heutigen Podcast-Folge. Sicher haben wir ja noch nicht alles abgedeckt, was euch interessiert. Also falls ihr Fragen habt, schickt uns die sehr, sehr gerne per E-Mail an info@praxiswissen2go.de. Außerdem, wenn ihr noch tiefergehende Infos braucht, Wünsche für zukünftige Themen habt, falls irgendwas noch offen geblieben ist, einfach gerne per E-Mail an uns. Wir freuen uns aber, wenn euch die heutige Podcast-Folge von Praxiswissen2go erstmal gefallen hat und ihr nun direkt in die Umsetzung kommen könnt mit dem neuen Wissen von heute. Wir danken euch für euer Zuhören und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war eine Folge von Praxiswissen2go, dem Podcast für medizinische Assistenzberufe. Dieser Podcast ist ein gemeinsamer Service von medizinischen Fachkräften und der MGen GmbH.